Schlusswort für diese Sendung Esperanto-Welle am 17.05.2006 ist Werner Lilin. Immer am ersten Donnerstag im Monat für Sie die Esperanto-Welle über MB Radio Treff 88,0. Wir begrüßen Sie recht herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Esperanto-Welle, unsere Sendung auf NB Radio Treff 88,0. Im Studio sind heute René, Werner und Werner vom Esperanto-Verein Neubrandenburg.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben heute wieder eine Fortsetzung quasi unserer Sendereihe, in der wir uns nur einem Thema widmen, im Gegensatz zu den anderen Sendungen, die quer durch die Esperanto-Bewegungen geht. Unser jetziges Thema als Fortsetzung ist Esperanto, die gefährliche Sprache, Fragezeichen und Ausrufezeichen. Werner, wir haben uns in den letzten Malen sehr intensiv beschäftigt mit der Situation des Esperanto seit Beginn der Existenz dieser Bewegung und der Idee. Es sind ja verschiedene Dinge, die man da manchmal auseinanderhalten muss. Und haben festgestellt, dass sowohl im zaristischen Russland, aber auch in den sogenannten demokratischen Ländern, wie wir sie heute so bezeichnen würden.
Ja, die waren damals noch nicht so sehr demokratisch, nicht? Aber
sie waren zumindest keine Diktaturen. Ja. Sie waren Kaiserreiche, Königreiche und so weiter, ähnliche Regierungsstrukturen. Und da haben wir festgestellt, dass es ein Irrtum war zu sagen, nur während des russischen Kaiserreiches bis 1918 wäre Esperanto in dem damaligen russischen Großreich verboten gewesen. Nein, auch in den anderen europäischen Ländern, selbst in Österreich, Ungarn, dieses Riesenreich, auch in Preußen oder Deutschland seit 1871 und so weiter. Da gab es also zumindest lokale Repressalien, die mit Verhaftungen, mit Auflösen der jeweiligen Büros und so weiter einhergingen. Das war also ein Irrtum, den wir selber zum Teil unterlegen sind.
Das war auch nicht so ein gleichmäßiges Verbot überall, das war sehr stark abgestuft von einzelnen Widerständen bis zum Verbot.
Nicht? Das bis hin zum...
Da gab es eine große Facette von...
Ja. In Leipzig gab es sogar beim Polizeipräsidenten extra ein Esperanto, also ein Anti-Esperanto-Büro, denn die Losung lautete damals der herrschenden Klasse, es kann nicht sein, dass das gemeine Volk eine Sprache spricht, die Herrschaften nicht verstehen.
Ja, das hält auch das gemeine Volk nur von der deutschen Kultur und von der deutschen Sprache ab, ja.
Ja, und so weiter. Also es gab die unmöglichsten Argumente in der Wiege der Demokratie in Griechenland wurde sogar ein Esperanto, wie soll ich das sagen, eine Art Kongress aufgelöst und durch die Bauern, die sind da richtig gestürmt, weil man den Bauern erzählt hatte, hier sind Freimaurer am Werke, die alte christliche orthodoxe Kultur der Griechen zerstören wollen. Also lange Rede, kurzer Sinn, liebe Hörerinnen und Hörer, das Esperanto hat also seine Vergangenheit und so seine Probleme. Und da muss man Folgendes wissen, und die Frage stellen wir uns bei dieser Sendereihe ja, warum um alles in der Welt ist man, also die Herrschenden, gegen Esperanto? Und die Antwort ist ganz einfach, so simpel, dass man sagt, das kann doch nicht wahr sein, aber es ist so. Das Problem ist, dass immer in den vergangenen 150 Jahren, sagen wir mal, was Esperanto betrifft, gab es ja verschiedene Großmächte, die in sich oder für sich den Anspruch erhoben haben, dass ihre Sprache ja gleichzeitig denn immer Weltsprache werden sollte.
Ja, und das Schärfste war es in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Da ist diese Frage auch wieder beim Völkerbund aufs Tapet gekommen.
Ja.
Und es gab auch etliche Befürworter, aber einer der größten Siegermächte in Europa damals in diesem Krieg war Frankreich.
Die Franzosen waren ja damals oben auf.
Und die haben gesagt, mit uns nicht. Unsere schöne französische Sprache ist weltbekannt und sie ist in Europa die führende Sprache und so soll es bleiben. Und alle anderen haben still mit dem Kopf genickt.
Ganz genau. Es wurde auch, sie haben auch gehandelt wie die Kesselflecker, muss man dazu sagen, hinter den Kulissen.
Ja,
so einfach haben sie nicht
abgelehnt. Das ist heute.
Da kommen wir noch dazu, dass es heute nicht anders. Und die Franzosen haben also wieder Oberwasser bekommen nach dem Ersten Weltkrieg. Diese Großmacht Deutschland, die sich dort etabliert hatte, lag am Boden, wurde zerstört, die Ländereien wurden aufgeteilt an andere Länder. Und da haben die Franzosen wieder geträumt von der alten französischen frankophonen Welt, dass man sagte, die gesamte Intelligenz spricht Französisch, der Adel, auch der russische Adel, sprach Französisch noch. Soweit es den russischen Adel noch gab in Russland. Die meisten waren ja geflüchtet. Aber es gab ja ein riesiges frankophones Kolonialgebiet und so weiter und so weiter. Die Franzosen waren also auch eine Wiege der modernen Demokratie in Europa. Wir wissen ja, die Französische Revolution 1798 hatte ja ausgerufen Brüderlichkeit und Gleichheit und so weiter. Aber die Gleichheit nur unter französischer Vorherrschaft.
Ja.
Naja, wir wollen das nicht alles wieder rekapitulieren.
Nee, aber ich möchte nochmal nur ganz kurz dazu sagen, wir hatten ja schon mal einen Europaabgeordneten hier, jetzt, von außer Jetztzeit.
Jetzt.
Und der sagte auch,
also das war Dr. Kindermann von der SPD.
Ja, aus Straßburg. Und der hat uns auch erklärt auf unsere Frage hin, also die Länder, die in der EU sind, die möchten es nicht. Da findet man keine Mehrheit. Die möchten nicht, dass von außen jemand ihnen mit einer Sprache in die Quere kommt, so ungefähr, nicht?
Ja, na, die EU, das ist eigentlich noch ein ganz besonderes Kapitel. Ich würde sogar sagen, dass wir das so bis zum Ende des Jahres uns nochmal vornehmen.
Ja,
gut. Es gibt nämlich auch neue Strömungen in Deutschland.
Gut.
Aber dazu kommen wir noch.
Ja. Wir hatten dann beim letzten Mal uns ganz speziell schon beschäftigt mit Esperanto und die Diktatoren unter diesem Titel und waren da dann erstmal auf das Dritte Reich, also auf das Deutsche Reich, zur Zeit der Nazis gekommen. Das hatten wir beim letzten Mal abgehandelt und wollen heute den nächsten Schritt machen in Richtung Sowjetunion. Das war eine bedeutende Rolle, die ja eine bedeutende Rolle in der damaligen europäischen Esperanto-Bewegung gespielt hat.
Ja, ganz genau. Denn das riesige russische Zarenreich, ja von Warschau bis Wladiwostok und von Finnland-Helsinki bis zum Himalaya, dieses Riesenreich zerbrach ja aufgrund ihrer inneren Verfaultheit. Das russische Zarenreich, was heute so ein bisschen verklärt wird, war ein durch und durch korruptes, feudalistisches und bis zur Unmöglichkeit, also Demokratie war dort was ganz Schlimmes.
Ja.
Und dieses Reich ist natürlich wie ein Kartenhaus zusammengebrochen mit einer Handvoll Matrosen, die der Lenin, eines der wenigen intelligenten Führer in der Sowjetunion, hat dieses Reich ausgerufen und einfach eine Revolution veranstaltet. Und das war natürlich ein Signal für die internationale Arbeiterbewegung. Und die Regie, liebe Hörerinnen und Hörer von Ondo Esperanto, möchte jetzt, dass wir ein bisschen Musik machen. René wird sie ansagen und übersetzen.
Heute haben wir was von der Gruppe Kaito, von der CD Processio Multicolora, bunte Prozession. Den ersten Titel Attendata Caravano, erwartete Karawane. Sollen wir das mal erwarten?
Liebe Hörer und Hörer, hier ist Ondo Esperanto, die Esperanto-Welle des Esperanto-Vereins Neubrandenburg. Im Studio ist René, Werner und Werner. Wir beschäftigen uns heute mit Esperanto, die gefährliche Sprache, Ausrufezeichen und Fragezeichen.
Ja, und Esperanto und die Diktatoren ist dran, unsere dritte Folge, und zwar heute die Sowjetunion, Esperanto und die Sowjetunion. Ja, liebe Hörer und Hörer, 1917 war das große Jahr, damals das kaiserliche Russland war zusammengebrochen, wie Werner schon sagte. Es formierte sich eine neue Gesellschaft, die Arbeiter- und Soldatenräte wurden gebildet, damals gab es ja die Sowjetunion noch nicht, das dauerte ja noch 4 Jahre. Aber es begann eine große Euphorie in dieser Zeit, jetzt war man hatte, wie kann man sagen, die zaristische Polizei war nicht mehr da, die Verbote waren nicht mehr da und man glaubte sich voll entwickeln zu können, auch im Esperanto, und das geschah dann auch so.
Ja, denn man hatte ja eine Idee, und die Idee lautete, wir müssen ja eine Art Weltrevolution beginnen,
ja.
Und für eine Weltrevolution und das Proletariat, wie das ja von Marx begründet wurde, braucht eine neutrale internationale Sprache, denn wir sind ja absolut gegen die Vorherrschaft eines Volkes über andere Völker, sprachlich, kulturell gesehen.
Aber ganz genau hat man das damals noch nicht so unterschieden. Zu Anfang hatte man zunächst erst gedacht, man könnte dieses mit der schon vorhandenen Sprache Englisch machen. Später kam man aber dann, dass wohl Esperanto viel besser sei, und hat dann auch Esperanto genutzt.
Ja, es gab dort richtige Beschlüsse der obersten, sagen wir mal, sowjetischen Gremien, die ab 1917 tagten. Die hatten natürlich erstmal ganz andere Sorgen. Es ging um die Bodenreform, es ging um Frieden, es ging um Friedensschluss mit den damaligen, ehemaligen kriegsführenden Ländern, Polen und Deutschland und so weiter. Aber sie haben sich damals schon recht intensiv damit beschäftigt, eine internationale Sprache für, zumindest erstmal für die Sowjetunion, zu installieren. Und da kam man auf Esperanto, das dem sehr entgegenkam. Und da hat also das schon dieses Gremium 1928, der Allrussische Kongress, beschlossen. Und man hat also richtig dazu aufgerufen, das zu vollziehen. Ja. Und wir wollen auch damit andeuten, dass diese russische Revolution einen riesigen Einfluss und eine Ausstrahlung weltweit hatte.
Ja.
Eine Begeisterung wurde ausgelöst, was die Arbeiter, die damals ja in den Gewerkschaften und an verschiedenen Arbeiterbünden international organisiert waren, sich haben nie träumen lassen, dass ein Land, ein Riesenreich, auf einmal eine Arbeiterrepublik wird. Und da werden natürlich, oder wurden sehr viele Illusionen auch geweckt, wie wir heute wissen. Aber damals war das eine ehrliche Begeisterung. Und wir wollen uns dann mit der Sprache beschäftigen. Das war also diese Idee, jetzt eine neue Zeit, eine neue Gesellschaftsordnung, und wirklich uns befreien von der Geisel einer Kolonialsprache. Denn Russisch war ja im russischen Großreich die Kolonialsprache des russischen Volkes über die anderen Völker. Die Russen haben vielleicht die Hälfte oder ein Drittel ausgemacht. Das andere waren ja richtige orientalische Völker, evangelische, katholische, orthodoxe, alles
ja.
War ja drin vertreten.
Mhm. Damals gab es einen sogenannten Proletkult. Und darum ging es, unter diesem Begriff verstand man, das internationale Proletariat sollte ja politisch, wirtschaftlich und kulturell zueinander finden. So stellten sich die neuen Revolutionäre das vor. Dazu brauchte man dann auch eine Sprache. Aber mit diesem Beschluss, das habe ich auch gelesen, Werner,
ja.
Sehr eifrige Esperanto-Freunde haben aus einem Kommissionsvorschlag einen Regierungsbeschluss gemacht. Nämlich im Jahr 1919 und 1920 hat die damalige Regierung in Russland diese Sache dementiert.
Aha.
Dieser Vorschlag war nur ein Vorschlag einer Beratungskommission für Bildung und Erziehung.
Ja, das ging natürlich auch damals ein bisschen durcheinander.
Ja, und das ging alles ein bisschen durcheinander, und da musste die Regierung dann einschreiten, denn Lenin hat sofort erkannt, dass diese so als Regierungsbeschluss veröffentlichte, meinetwegen Nutzung des Esperanto, ein bisschen gegen die Parteihegemonie ging.
Ja,
das konnte nicht sein. Wir haben sofort dementiert. und sagten, andere Sachen sind im Augenblick wichtiger als eine internationale Sprache Esperanto.
Ja, ganz genau. Ja. Also diese Euphorie, die eben, wie wir jetzt gerade von Werner hörten, sogar so übergeschäumt ist, dass man in diesem Durcheinander, es gab ja noch kein Fernsehen, kein Radio und Zeitungen gingen nur sehr mühselig durch das russische Reich.
Es gab aber damals auch die Kommunistische Internationale, die Kommentaren.
Die gab es schon?
Ja, und die hat sogar eine Esperanto-Sektion gebildet, in der diesem Komitee oder diese Kommentaren waren ja auch sehr viele andere Staaten vertreten oder andere Länder mit ihren Arbeiterparteien. Und die waren natürlich genauso euphorisch. Die haben eine Esperanto-Sektion gegründet und vorgeschlagen, dass ihre Mitgliedsländer prüfen, ob sie das Esperanto als Pflichtfach in die Schulen nehmen.
Ja, da gab es also viele Einzelbestrebungen. Ja. Aber die Esperanto-Freunde der Sowjetunion haben sehr schnell erkannt, was wir brauchen, ist natürlich erst einmal die Stabilisierung unserer Revolution, unseres eigenen Landes. Und daran, parallel damit, was uns Esperanto-Freunde interessiert, hat man 1920/21 angefangen, den sowjetischen Esperanto-Verband zu organisieren, ihn durchzustrukturieren. Und diese Vereinigung der sowjetischen Esperantisten war eben dann das führende Gremium, das alle Aktivitäten in sich der Sowjetunion vereinigte. Parallel, wie gesagt, Werner sagte, die Kommunistische Internationale und auch andere Dinge, andere Organisationen haben sich sehr wohl für Esperanto interessiert, auch außerhalb der Sowjetunion, aber das ist jetzt nicht im Moment unser Thema.
Ja, diese Vereinigung, die du genannt hast, die könnten wir kurz jetzt immer als, ich weiß nicht, ob wir die Abkürzung benutzen wollen, als SEU bezeichnen?
Ja, SEU, das ist Sowjeta Esperanto-Union, Sowjetische Esperanto-Union.
Das hatten damals die Esperanto-Freunde erkannt, wenn sie in dieser Situation, wo alles drunter und drüber ging zunächst in dem Land, ein bisschen existieren wollten, dann müssen wir eine Organisation haben und die abgekürzt hieß dann SEU und über eine Hauptfigur, Ernest Karlovich Dresen, werden wir noch ein bisschen reden.
Glaube. Ja, und die Regie sagt Musik. Ein bisschen Musik, René sagt das an
und übersetzt. Jetzt kommt ein ganz eigenartiger Titel, der heißt In Fan Invador, Kinderinvasion. Dann lassen wir mal, die Kinderchen sind hier.
Hörer, hier ist die Ondo Esperanto, Esperanto-Welle, Esperanto-Verein Neubrandenburg, im Studio René, Werner und Werner. Werner, du sagtest von der Sowjetunion, da gab es also schon den sowjetischen Esperanto-Verband und eine besondere Figur hatte sich dort herausentwickelt 1920/21, ein gewisser Karlovich Dresen.
Ja, Ernest Karlovich Dresen. Und das war sogar das war dann die Hauptfigur zunächst in der Esperanto-Bewegung, die das zentral organisieren konnte. Er war nämlich auch ein sehr aktives Mitglied der Sozialrevolutionäre, hat also mit den Kommunisten oder mit den Bolschewiki, hießen sie ja damals, zusammengearbeitet und ist selber später, als die Kommunistische Partei gegründet wurde, auch Mitglied dieser KP geworden. Und dieser Dresen hat die Esperanto-Bewegung in dem damaligen Russland und den zugehörigen meist kleinen Staaten organisiert, und diese hat sich dann sehr schnell stabilisiert. Und dann gab es nachher auch, das geht schon ein bisschen weiter, Zusammenarbeit mit SAT und mit UEA, nachdem sie eine richtige Organisation geworden war.
Also man muss dazu sagen, kurioserweise, oder was heißt kurioserweise, der sowjetische Esperanto-Verband hat sich dann so organisiert wie die Partei. Sie hatte ein Zentralkomitee der Esperantisten, ein Politbüro der Esperantisten, die verschiedenen Landesverbände, die auch gleichgeschaltet waren.
Ja, es war aber so, es sollte ja hauptsächlich für die Arbeiter sein, aber in erster Linie waren Arbeiter und Bauern in Russland ja noch relativ ungebildet.
Ja.
Und so haben sich in diesem Esperanto-Verband zunächst Leute gefunden, eigentlich aus der Mittelschicht. Über 70-80% waren eigentlich in dieser Organisation, das hat man Jahre später mal analysiert, und wollte das dann einfach mit Gewalt ändern, das geht gar nicht so einfach, waren also mehr sozusagen Kleinbürger.
Ja, und dieser Dresden war ein Lette,
ja.
War ein Lette, also eines der kleinsten Völker der großen Sowjetunion. Er hatte studiert, er war zaristischer Offizier, war aber politisch eben sehr aktiv, wurde sogar eingesperrt durch die zaristische Polizei, und er schloss sich dann einem linken Flügel der, wie du sagtest, der Sozialrevolutionäre an und dann später der Bolschewiki. Und er hat dann auch als Kommandeur in der Roten Armee gedient, dieser Dresden, und gehörte dann plötzlich zum zentralen Exekutivkomitee der Sowjetunion und bekleidete eine sehr hohe Funktion innerhalb der sowjetischen Regierung. Und das war natürlich die Spitzenposition, die dem sowjetischen Esperanto-Verband sehr zu Nutzen kam. Der Dresden war natürlich ein überzeugter Esperanto-Freund, auch gleichzeitig ein Bolschewiki, also der richtige Mann an der richtigen Stelle. Denn was wir später vielleicht noch hören werden, wenn uns die Zeit das erlaubt, die Sowjetunion hatte auch in der Esperanto-Bewegung viele Apparatschiks. Also Apparatschiks, die kein Esperanto konnten, aber die mussten Esperanto leiten, weil sie gute Genossen waren.
Ja, das war wohl später nachher.
Das kam später.
Ja, ja. Aber im eigenen Land wurden sie aber von den, die Esperanto-Freunde meine ich jetzt, wurden im eigenen Land von den kommunistischen Organisationen nicht unterstützt. Die richtigen aktiven Kommunisten oder Bolschewisten, wie man sie damals hießen, waren gar nicht so viel Esperanto. Die dachte, was soll das
sein? Ja, das kam.
Ja. Aber Dresden hat die Sache so ein bisschen gesteuert, denn damals wurden ja die Arbeiter- und Bauernkorrespondenten in Russland sehr stark gefördert. Man wollte auch das gesamte Volk mit einbeziehen in die Gestaltung der Kultur und so weiter. Und über diesen Weg hat Dresden natürlich gesehen, Arbeiterkorrespondenten. Da konnte man auch sowohl im Land als auch ins Ausland mitarbeiten, mit diesen Arbeiterkorrespondenten. Und da hatten sie beschlossen, dass sie Esperanto jetzt so stark machen und es den Leuten, die diese Auslandskorrespondenten führen, mit anbieten.
Man hat also,
das war ein Fachzug.
Man hat also erkannt,
was man da gemacht hat.
Man wollte natürlich seitens der Sowjetunion, seitens der ersten Jahre,
in der Schwierigkeit mit Russland.
Ja, sie bestanden ja erst einmal ein paar Jahre, vier Jahre. Sie wollten also mit Esperanto die Welt mit beeinflussen, indem man ganz einfach, wie du sagtest, die Arbeiterkorrespondenzen organisierte. Und eben die Idee und die Praxis des Sozialismus den anderen Arbeitern oder den anderen politischen Kreisen in Europa und in der Welt dann mitteilt. Und das sollte Esperanto sein, diese Mittlersprache. Das war so. Man muss dazu sagen, nicht Dresden nur alleine war an der Führung der Sowjetunion. Für Esperanto, es gab auch andere wie Lukaschenko, der Volksbildungsminister und so weiter, die dem Esperanto auch zumindest nahe standen, wenn nicht sogar selbst Esperanto-Freunde waren.
Und dieser Vorschlag, die Mittlerdienste des Esperanto für diese Arbeiterkorrespondenz ins Ausland, war sehr, sehr erfolgreich, weil man mit diesem Esperanto mehr erreichte als mit einem Russisch, weil kaum in Russland jemand Englisch konnte, eher Französisch. Ne?
Ja, das war noch die Zeit bis 22, ich weiß nicht wann Lenin starb, 24 glaube ich.
Ja.
Das war noch eine intelligente sowjetische Führung mit.
Ja.
Wie sie alle hießen, das waren ja wirklich studierte und hochintelligente Leute. Später wurde es ein bisschen anders und stumpfsinniger, aber erst einmal war das so. Du nanntest Werner die SAT, den Esperanto-Arbeiterbund. Und dazu muss man sagen, es gibt in der politischen Arbeiterbewegung gab es drei große Strömungen. Das war die Sozialdemokratie, das waren dann die proletischen Esperanto, der proletische Flügel der Arbeiterbewegung. Und es gab auch den anarchistischen Bund sagen wir mal. Und das hat sich im Esperanto auch niedergeschlagen. Diese drei Strömungen sind in der Gänze heute kaum noch bekannt, aber die Anarchisten waren nicht irgendwelche Chaoten, die alles umstoßen wollten, sondern sie wollten, dass der Mensch an sich frei ist und möglichst wenig Unterdrücker über sich hat. Aber das nur so am Rande. Aber zunächst versuchte man mit diesem mächtigen Esperanto-Arbeiterbund mal zusammenzukommen. Und da war natürlich gegen jegliche Diktaturen, nicht? Der hat das abgelehnt. Und da war vorauszusehen, oder hätte man, oder jetzt hinterher sind wir schlauer und sagen, ja, das ging von Anfang an schief. Sowjetunion mit dem Machtanspruch, auch kulturell sprachlichen Machtanspruch, das verträgt sich nicht mit der anarchistischen Idee. Das heißt also mit der Idee des freien Einzelindividuums. Und deswegen ist, glaube ich, 23 war der letzte große Arbeiterkongress in St. Petersburg seitens der SAT. Das Sennacieza Esperanto.
Ja, da ist noch eine Spaltung des SAT gegeben.
Ja.
Das ist aber hier nicht ganz so wichtig.
Nein, das
aber
gehört hier jetzt nicht
aber mehr. Diese Mittlerdienste des Esperanto für die Arbeiterkorrespondenten, die hatten sehr große Auswirkungen. Und es kam dann ja auch zum Abdruck von Briefen in der Presse. So, von Briefen, die ins Ausland gingen und Briefen, die aus dem Ausland kamen. Ja, ich sehe das, René. Und natürlich wurden die auch so ein bisschen nachher gesteuert, gefiltert. Man hat nicht alles abgedruckt. Da viele von diesen Korrespondenten ja manchmal nur privat gearbeitet haben. Und privat wollte man nicht so sehr über politische Themen reden. Da wollte man gerne wissen, wie geht es dem anderen, wie lebt er, wie arbeitet er.
Ja, aber das ist
er,
auch Politik.
Ja.
Wenn zum Beispiel die sowjetischen Esperantisten erzählt haben, wir bekommen das und das als Wohnung und das als Entgelt und dafür können wir uns die und die Dinge kaufen im Konsum. Und in der Schule ist das so und so und jeder kann studieren, kostenlos.
Das war aber nur die eine Seite.
Es gibt nicht eine Seite. Das kann ich individuell schreiben. Da muss ich ja gar nicht so sehr politisch scheinbar nicht politisch
sein. Ja.
Aber was schlimmer ist, und darauf will der Werner wahrscheinlich hinaus, nach und nach merkte die Sowjetunion, dass die Esperantisten recht selbstständig geworden sind in ihrer Korrespondenz. Und dann haben sie diese Gruppenkorrespondenzen befohlen. Und das war das Problem. Da kommen wir gleich nochmal dazu.
Das
war eine sehr tragische Angelegenheit, weil plötzlich alle Briefe gleichen Inhalt hatten. Ne?
Ja, ich kann noch mal abschließend erstmal zu diesem Abschnitt sagen, es kam dazu, dass in diesen Jahren so kurz nach 1920, 21, 22 bis zu 360 Esperanto-Briefe jährlich in der offiziellen Presse abgedruckt wurden und das weist schon darauf hin, dass diese Arbeiter- und Bauernkorrespondenten sehr, sehr aktiv waren. Und sie haben alle zusammen mit den Ausländern von der nahen Weltrevolution geträumt und von der Rolle Esperanto.
Und das dürfen sie, aber natürlich, und das durften sie damals.
Ja.
Die Regie sagt schon wieder Musik, liebe Hörerinnen und Hörer.
Wir sind schon bei der halben Stunde.
Ja, eben. Jetzt haben wir den Titel, der genauso heißt wie die CD, Processio Multicolora, bunte Prozession.
Anto alla plazzo, mergigi den silenzio, ne anto o complete, tranquilligi la pubblica. Nu ti am diras la gridanto, nu estas la momento, mal fermigas la curtenoi, comencigas la musica.
Saulo, ecco la zio, e non son nessuno mordio, a pera illusi.
Thank you. een profonde caimoraal. Van al chuloi la costerruloi, la virtuloi la cimuloi. Chiui estas serruloi, por sia propra idea.
Inter querilante, la sampa en conspirante, opinione passante, per la cragio cae la sempre. La figurante oscura, le torife.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören auf MB Radio 88,0 eine Sendung der Redaktionsgruppe Esperanto-Welle. Unsere Esperanto-Welle gibt es zweimal im Monat. Heute sind wir bei dem Thema Esperanto und die Diktatoren und wir sind bei der Sowjetunion. Im Studio sind Werner und Werner und René.
Ja, liebe Hörer und Hörer, wir haben uns also beschäftigt und wir muten Ihnen da sehr viel zu, ja, dass wir Ihnen über die Geschichte des Esperanto und auch noch speziell in der damaligen Sowjetunion hier berichten. Aber das gehört zu unserem Selbstverständnis für heute. Was und warum hat sich Esperanto so wie jetzt entwickelt und warum hat Esperanto so viele Feinde und Gegner? So, ja, liebe Hörer und Hörer, der Werner hatte da was ausgearbeitet, was er sich ganz aktuell aus dem Weltnetz gezogen hat, was wir nicht in unserem Buch Die gefährliche Sprache vorgefunden haben.
Das wollen wir hier mal einstreuen. Wir stützen uns hier auf ein Buch, Die gefährliche Sprache von Ulrich Linz. Und das Buch ist aus dem Jahre 1988. Ulrich Linz schreibt, oder der im Kommentar zum Buch steht ja drin, dass wir damals nur das wissen konnten über die Sowjetunion, über die internen Vorgänge, was über die Presse und über die Briefe von dort gekommen ist, was nachgewiesen ist in Zeitschriften. Denn heute ist das anders. Heute kann man eventuell in die Archive der ehemaligen Sowjetunion heran. Damals dachte man gar nicht an solche Sachen. Und so bleibt natürlich vieles im Dunkeln. Und ich habe deshalb mal vor dieser Sendung im Weltnetz einfach aufgerufen, plus Esperanto, plus Sowjetunion und meine Suchmaschine gestartet und habe dann 2140 Ergebnisse angeboten bekommen. Sie wissen aber selbst, die im Internet surfen, dass viele Sachen davon doppelt sind, weil die Stichwörter sich ja zum Teil wiederholen, aber trotzdem. Und unter diesen Sachen habe ich auch eine sehr gute Zusammenfassung über die Esperanto-Geschichte der Sowjetunion gefunden unter dem Titel gleich beim vierten Beitrag und der hieß Der ideologische Stolperstein zwischen Sozialismus und der internationalen Sprache von A. Fernandez, eine große Reportage auf dem Symposium in Gent aus dem Jahr 2001. Das wollte ich mir mal einstreuen.
Jetzt, ja, das wäre sicherlich sehr interessant.
Ja, man kann dort wirklich auch bei den anderen Beitragen, die müssen wir nochmal durchsehen, uns dann einiges heraussuchen und wenn wir da interessante Sachen finden, dann werden wir sie in einer der nächsten Sendungen nochmal mitteilen.
Ja, das werden wir gerne machen, denn ich weiß, dass die Hörer sich dafür interessieren, was ist eigentlich mit dem Esperanto los gewesen?
Ja, wir waren so weit, dass wir in Russland, nach 1917, nach der damaligen Oktoberrevolution, eine große Euphorie herrschte in Russland. Es hatte sich ein Esperanto-Bund gebildet und es gab sehr viele durch Esperanto übermittelte Auslandskorrespondenzen von Russland und nach Russland.
Ja, da hatten wir schon angefangen zu sprechen. Zunächst war das eine ganz tolle Geschichte. kann man sich vorstellen, dass sich Tausende und Abertausende von sowjetischen Esperanto-Freunden sich an alle anderen Länder der Welt, denn da gab es ja auch Esperanto-Arbeiter, gewandt haben und haben einfach über sich erzählt. Und wir hatten ja schon angedeutet, wie ist das Leben, wie ist die Arbeit, wie ist die Schule, wie ist das politische System. Das war ja nicht gleich eine brutale Diktatur, zumindest nicht vor Ort. Und so lief das ganz gut.
Ja, aber es wurden von vielen Sowjet-Esperantisten auch wahrheitsgemäße Berichte geschrieben, die von den kommunistischen oder so, bolschewistischen Organisationen gar nicht gerne gesehen waren.
Ja, ganz genau.
Weil es ja in diesem Land damals nach dem vollkommenen Zusammenbruch des Zarenreiches zu Anfang ein Chaos gab. Und es gab ja auch viele, viele Ungerechtigkeiten, Armut und weiß ich was alles, das man konnte man nicht mit einem Schlag beseitigen. Man wollte aber offiziell nur, dass über die positiven Teile gewirkt wird.
Das war das Problem. Aber umgekehrt haben natürlich die Arbeiter aus Frankreich, aus Deutschland, aus England und aus den USA und Japan haben natürlich in die Sowjetunion wieder ihre Antwortbriefe geschickt.
Ja.
Und da haben die, uns geht das so und so.
Mhm.
Und es gab sehr wohl eine Armut in diesen Ländern. Es gab auch Ausbeutung bis zum Blut.
Ja.
Wenn das Kapital die freie Hand hat, dann würde man auch Sklavenhaltung machen. Heute noch, im Jahre 2006 in Deutschland, wenn es ginge. Noch geht es nicht, aber wer weiß. Und das ging natürlich hin und her. Und dann gab es, wir wollen das nicht so sehr ausbreiten, merkte man in der Sowjetunion von der politischen Führung, dass es nicht mehr kontrollierbar. Und dann haben sie propagiert die sogenannten Kollektivkorrespondenten.
Ja, also musste eine neue Stufe, hieß das.
Eine neue Stufe
erreicht werden, eine neue Qualität in der Auslandskorrespondenz. Und das war,
und das war natürlich das Ende der individuellen Korrespondenz. Ich wollte aber noch vorher was dazu sagen. Also hier in Mecklenburg-Vorpommern, was wir heute in Mecklenburg-Vorpommern sind, gab es auch Arbeitergruppen in den verschiedenen Städten, Parchim und Schwerin und Rostock und Stralsund. Und die haben einen sehr lebhaften Austausch mit den sowjetischen Esperanto-Freunden gepflegt. Das ging bis so hin, dass die Güstrower Arbeiter-Esperantisten sogar eine rote Fahne ausgetauscht hatten. Sie hatten also eine seidene rote Fahne bekommen, eine Esperanto-beschriebene, bestickte Fahne, die übrigens dann 1945, ich weiß nicht, im April oder wann das war, als die Sowjetunion da einmarschierte, diese Rote Armee, hat diese auf dem Güstrower Rathaus geweht. Diese Esperanto-Fahne, sie war rot. Und da sind wir heute noch stolz. Das so sie nebenbei. Sie haben auch Literatur ausgetauscht. Es gab ja hier in Deutschland auch die politische Literatur der Sozialdemokraten oder Kommunisten später. Und die Sowjetunion hat dann auch, weil man auch kein richtiges Westgeld hatte in der Sowjetunion, haben sie angeboten, wir schicken euch die Gesamtausgabe Lenin in Esperanto und dafür dann das und das. Gibt's also, wir wollen in unserer Literatur in Mecklenburg-Vorpommern Beispiele, dass man damit gehandelt hat, so typische Esperanto-Tausche. Naja, und das hat also der Sowjetunion nicht so richtig gepasst und dann gab es diese ruhmreichen Angebote der Kollektivkorrespondenz und dann haben sich natürlich die Esperanto-Freunde international aufgeregt, die sagten, ich habe von da und da aus der SU einen Brief bekommen aus Vladivostok. Da steht genau das Gleiche drin wie jemand aus Petersburg.
Ja, ja.
Und das kann da wohl nicht wahr sein. Was ist hier los? Ne? Und das war nämlich so, dass die sowjetische Esperanto-Bewegung dann angeordnet hatte, was zu schreiben ist. Und nun haben natürlich alle das Gleiche schreiben müssen. Und damit war das erledigt, das Thema. Nicht, das ist so primitiv, das war damals schon...
Damals hatte man verkündet von der Führung her in der Sowjetunion, es ist eine Verschärfung des Klassenkampfes inzwischen eingetreten. Es ist notwendig, dass wir die Sache so, auch die Arbeiterkorrespondenten damit einbeziehen und so handeln. Und die mittleren Positionen zwischen rechts und links, die sind nicht nötig. Die brauchen wir nicht mehr.
Ja.
So ungefähr. Dieses Interne. Mhm. Ne? Es war nämlich eine 10-jährige Periode der neuen ökonomischen Politik vorbei. Auch dort ging man jetzt einen sehr scharfen Kurs gegen die Privatwirtschaft, die man bis dahin noch nutzen musste. Und in anderen Bereichen der Politik und der Kultur wurde dieser Weg jetzt auch eingeschritten.
Ja.
Verschärfter Klassenkampf.
Ja, in den 20er Jahren kam Stalin an die Macht.
Ja, das war
und damit,
20 hier.
Damit war das Thema erledigt, der inneren Selbstbestimmung und der Freiheit. Stalin hat systematisch, nach einigen Monaten und Jahren, gab es praktisch keine alte sowjetische Elite mehr, die waren alle totgeschlagen, erschossen und so weiter.
Es gab aber noch immer noch große Kongresse und in diesen Kongressen ging es auch manchmal schief, da ging es nicht so, wie die Funktionäre wollten. Zu Anfang immer noch so, zwischen 1927 und 1930, Verantwortliche hatten meinetwegen ganz bestimmte Beschlüsse vorgeschlagen, aber dann sagt der Kongress, nee, so machen wir das nicht.
Ja, das gab es auch.
Das gab es dann natürlich auch. Mhm. Man konnte nicht einfach einen großen Kongress, der damals ja was Wichtiges war.
Ja, Israel-Anton konnte nicht begreifen, dass ein internationaler Esperanto-Kongress, meinetwegen von dem Esperanto-Arbeiterbund, den Internationalen Esperanto-Arbeiterbund, dass der eine ex-sowjetische Einrichtung ist und seine eigenen Gesetze, seine eigenen Statuten hat. Und die SU konnte nicht begreifen, dass die etwas beschließen, was die Sowjetunion nicht vorgegeben hat.
Und das gab es aber auch im eigenen Land. Da gab es ja auch Kongresse und da ist es auch manchmal so gelaufen. Aber, was habe ich denn hier noch?
Naja, die Sowjetunion hat sich dann auch aus der Internationalen Arbeiter-Esperanto-Bewegung zurückgezogen. Sie waren sich dann selbst genug und haben auch gemerkt, dass die Internationale Esperanto-Arbeiterbewegung, und es gab ja verschiedene Bewegungen, dass sie sich nicht einordnen und also sich nicht assimilieren ließen durch die Sowjetunion.
Das hat dann natürlich auch die Folge, diese Reglementierung der Arbeiterkorrespondenzen, dass die Antworten weniger wurden, denn die im Ausland waren ja nicht dumm, die haben ja auch gemerkt, was da abläuft.
Nein, ich sage nur, das war damit erledigt. Nicht? Also wenn sich da ein Staat einmischt in so einer massiven Art, dann ist das erledigt und das man kann es auch dann nicht mehr reparieren hinterher, weil dann man unglaubwürdig geworden
ist. Ja, das war in den Jahren 31, 32, da brach durch die organisatorischen Regelungen in der Sowjetunion und die verschärfte Kontrolle diese Korrespondenzen, wie du schon sagtest, fast vollständig zusammen. Und aus einerseits hatten die im, wollen wir mal sagen, damals im kapitalistischen Ausland gar nicht so viele Leute oder Mitglieder, um die Fragen alle zu beantworten, die ja massenhaft aus der SU kamen, wenn jetzt auch geregelt, die kamen aber immer noch.
Ja, ja.
Und andererseits wollten sie zum Teil nicht mehr, weil die Inhalte ihren Wünschen nicht mehr entsprachen. Ne?
Ja, nur ein kleines Beispiel, da schreibt also ein wichtiger, nicht ein Esperanto-Freund, aber Kopelev, der ist ja bekannt, der wurde damals in den 80er Jahren aus der SU ausgewiesen. Dieser bärtige Schriftsteller lebte dann bei Heinrich Böll in Westdeutschland. Der hat über Ostpreußen auch geschrieben, wie die Rote Armee dort einmarschiert ist. So, lange Rede, kurzer Sinn. Der Kopelev war auch ein Esperanto-Freund. Und er sagte, er hat auch Esperanto gelernt, der Kopelev. Und er schreibt in seinen Erinnerungen, es gab in den sowjetischen Zeitungen nur langweilige, stereotype Meldungen aus dem Ausland. In den Zeitschriften sah man nur dunkelgraue Fotos, schwache Abbilder aus einem fernen, fremden Land und Leben. Und welch ein Kontrast, schreibt Kopelev, dieser Schriftsteller, als er vor seinen Schülern, er war ja Lehrer, dann die Esperanto-Materialien ausgepackt hat und die gerade erst gekommen waren, ganz aktuell waren, und er zog aus seiner Aktentasche bunte, bunt lackierte Postkarten hervor, Umschläge mit schicken Briefmarken und mit Bildkarten. Und das ging dann herum und es gab auch einen ungewöhnlichen Geruch aus diesem Papier. Da war der Atem von London, von Paris, von San Francisco, von Tokio und von Berlin mit drin. Und da stockte ihm das Herz beim Anblick der Umschläge mit den Briefmarken aus Australien, Japan, der USA, Spanien, Argentinien. Und überall stand sein Name drauf, nämlich dieser Signoro Kopelev. Und die Anrede war eben Cara Camarado oder Sam Idiano, das heißt so viel wie Genosse und oder Genesinnungsgenosse, ja. Das war also Kopelev, der übrigens in Deutschland sehr berühmt und bekannt ist. Die Regie, liebe Hörer und Hörer, hat schon wieder Signal gegeben. René sagt uns den Titel an und übersetzt ihn auch.
Ja, der vierte Titel heißt Era Perenu la Fadellin. Ja, wie übersetzt man das am besten? Nimm die Fäden zurück, das klingt komisch, ne?
Na, nehmen Sie wieder auf.
Nehmen Sie wieder auf, genau. Dann machen wir das mal.
Thank you. ist Ondo Esperanto, die Esperanto-Welle vom Esperanto-Verein der Brandenburg. René, Werner und Werner sind im Studio. Wir haben die Sowjetunion entwickelt in den 20er, 30er Jahren und haben erzählt, was da so alles mit Esperanto los war. Und wir haben also berichtet über diese großen, massiven, individuellen Korrespondenzen beispielsweise. Und die Sowjetunion merkte aber bald, dass ihnen das aus dem Ruder läuft. Dass man also zehntausende Briefe nicht kontrollieren kann, die täglich um die Welt gehen. Und dann schreibt sie dann in eines der wichtigen sowjetischen Zeitschriften, es gibt Tatsachen, die bestätigen, dass Esperanto von Feinden der Arbeiterklasse zur Verbreitung von Lügen und unglaubhaften Informationen über Lage der Arbeiterschaft in der UdSSR und den kapitalistischen Ländern verwendet wird. Hinzuzufügen ist, dass im Ausland Esperanto im Kleinbürgertum stärker verbreitet ist, in Kreisen von Angestellten, Kaufleuten und Beamten unter Leuten, die allem Revolutionären feindlich gesinnt sind. Es ist überflüssig darüber zu reden, wie solche Leute die durch Esperanto bestehende Möglichkeit einer freien Verbindung zur Arbeiterschaft in der Sowjetunion nutzen. Dem ist schon seit langem die Aufmerksamkeit entgegenzubringen. Und so weiter. Das ist also ein Zitat aus einer sowjetischen Zeitung. Und das war also auch eine Warnung für die Esperanto-Bewegung, nicht nur diese. Man hat damals immer, und das ist heute nicht anders, beginnt man, wenn man gegen jemanden hetzt, mit irgendwelchen Behauptungen und bereitet sozusagen dann die Massen des Volkes auf eine bestimmte Haltung vor, die man dann später einnehmen wird. Und das begann eben auch in der Sowjetunion schon in den 20er, Anfang der 30er Jahre, Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre. Und es gab immer wieder neue Hinweise des Staates sozusagen. Die Partei war ja wie der liebe Gott, was da kam, das war die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und man hat also behauptet, dass die so, also erst einmal, dass die neutrale Esperanto-Bewegung diese negativen Dinge über die Sowjetunion berichtet. Denn Sie müssen sich mal vorstellen, liebe Hörerinnen und Hörer, damals, zur damaligen Zeit, konnte also ein sowjetischer Esperanto-Freund sagen, ich werde mich mal erkundigen, was in San Francisco los ist und wie dort der Arbeiter in dem Betrieb XY tätig ist, oder in Tokio, oder in China, oder in Südafrika, oder in Deutschland. Das war sonst gar nicht so einfach möglich. Und umgekehrt konnten die Arbeiter aus der ganzen Welt mal nachfragen, wie geht nur der Sozialismus vor Ort, nicht in Moskau, nicht in der offiziellen Presse, sondern wie läuft das da so vor Ort?
Ja, und es kamen aber auch Fragen, die Ihnen nicht angenehm waren. Warum sind eure Gewerkschaften daran beteiligt, die Betriebe aufzubauen, ja, zu stabilisieren? Sie sind doch eigentlich für die Arbeiter da, ganz gegen, genau, den Betrieb. Das haben viele im Ausland gar nicht verstanden. Ne?
Ja. Das kennen wir ja auch aus der DDR, dass die Gewerkschaften ein Teil der Regierung waren. Die saßen sogar im
das war die Gleichschaltung.
Die das war ganz schlimme Sachen.
Ja.
Aber die Gewerkschaft hat ganz anders, die musste Ferien und geben und Wohnungen. Na gut. Und so ähnlich war es in der Sowjetunion. Und so begann also ein Unbehagen der sowjetischen Regierung gegen Esperanto sich langsam durchzusetzen, denn sie merkten, sie kriegen das nicht mehr in den Griff. Das ist international, das ist weit verbreitet, das kriege ich nicht kontrolliert und das ist das Allerwichtigste. Und die Sowjetunion begann sich wieder auch als Großmacht zu fühlen nach und nach und hat gesagt, also nun ist doch wieder Russisch das Wichtigste. Aber dazu kommen wir noch. Stalin hat dann in den 40er, glaube ich, oder 50er Jahren eine Theorie entwickelt, die dem Esperanto dann den Todesstoß verpasst hatte.
Ich möchte noch jetzt Anfang der 30er Jahre einen wichtigen Punkt einflechten hier für die Esperanto-Bewegung in Europa, für die russische. Nämlich, es passierte hier in Deutschland eine sehr entscheidende Sache. 1933 kamen die Nationalsozialisten in Deutschland an die Macht. Und kurz nach ihrer Machtübernahme zerschlugen sie schon den Deutschen Arbeiter-Esperanto-Bund. Das war einer der Hauptpartner, der Briefpartner für die Sowjetunion lieferte, erstens, und zweitens war er das eine der beiden großen Standbeine für die IP. Das war die eine das war eine Abspaltung von SAT, die damals von den Kommunisten ausgegangen ist, und die besonders in dieser IP waren besonders der russische Vereinigung und die deutsche Vereinigung organisiert, die festen Standbeine für die IP bildeten.
Mhm.
Mit dem Zusammenbruch der halben IP und dem Fehlen der Korrespondenten gab es natürlich einen großen Einbruch in der Zahl der Esperanto-Korrespondenzen, die in Richtung Deutschland gingen. Eigentlich kamen sie fast zum Erliegen. Aber die Zahl der Esperanto-Freunde in der Sowjetunion selbst, die fiel mal und stieg mal, das war immer sehr unterschiedlich. Es wurden ja immer wieder Jugendliche ausgebildet, weil ja immer noch
die gesteuerten kollektiven Arbeiterkorrespondenten weiter bestehen sollten. Aber das nationalsozialistische System in Deutschland stabilisierte sich dann nach 1933 und die Sowjetunion schwenkte mit mal um von der IP, natürlich auch verordnet, wieder auf die, wie heißt es, UEA, auf die
Esperanto-Weltbund.
Ja, auf den Esperanto-Weltbund, den sie vorher so ein bisschen negiert hatten, weil er ja ein kleinbürgerliches, sozusagen feindliches Organ war. Ne?
Ja. Man muss dazu aber sagen, dass das faschistische Deutschland ab 1933 und das stalinistische, die Sowjetunion nicht Feinde waren.
Nein.
Sie sind erst Feinde geworden 1941.
Ja,
da waren sie dicke Freunde.
Aber die Esperanto-Bewegung hatte den Schlag
das war klar.
Zu verkraften.
Aber das hat die offizielle Sowjetunion nicht bedauert, dass das Esperanto verboten wurde in Deutschland. Ganz im Gegenteil. Sie sind dann noch umgeschwenkt. Sie haben auch gemerkt, dass sie das, wie wir schon gesagt haben, nicht so richtig beherrschen. Es gab dann den Bruch, wie du sagtest, zur proletarischen Esperanto-Bewegung. Das waren also die Kommunisten. Zur sozialdemokratischen Esperanto-Bewegung. Das waren die Sozialisten. Und zu den Anarchisten ist das auch zerbrochen, diese drei großen Strömungen in der Arbeiterschaft. Und die hat sich dann wieder dem neutralen Esperanto-Bund zugewandt. Man weiß das nicht, warum das so richtig war.
Ja.
Man kann es nur sagen und konstatieren, das ist so gewesen.
Herr Linz schreibt aber jetzt auch nachher in seinem Buch, dass gerade in dieser Zeit, so 1933 bis 1936, es dazu kam, dass die Esperanto-Stimmen aus der Sowjetunion jetzt fast völlig verstummten. Es kamen weniger Briefe, Radio und Stimmen über Radio und Zeitschriften blieben ganz aus und die Briefe wurden immer weniger, bis sie dann so gegen 1936 vollkommen verstummten.
Ja, und diese zwiespältige Haltung der Sowjetunion zu den drei Säulen der Esperanto-Arbeiterbewegung kam auch dadurch zum Ausdruck, dass die sowjetischen Esperanto-Delegationen, die ins Ausland durften und dann aufgetreten sind in den verschiedenen anderen Ländern, sehr zwiespältig sich verhalten haben. Und man wusste immer nicht so recht, wie man sie einordnen soll. Ja. Denn sie galten ja für die Arbeiter, da, wo sie dann auftraten, doch als eine Repräsentanten der Arbeiter, des Arbeiterstaates und Bauernstaates, Bauern dürfen wir nicht vergessen. Und die haben sich dann sehr eigentümlich manchmal verhalten, nicht weil sie nicht wussten, was sie selber wollten, sondern weil sie entsprechende Doktrinen brachten.
Es war sogar so, dass einige offizielle Esperanto-Delegationen zu bestimmten Kongressen gar nicht mehr kamen. Da kamen dann meinetwegen ein oder zwei Gewerkschaftsfunktionäre, die dann die offizielle, wollen wir sagen, Stimme der sowjetischen Regierung waren. Ne?
Ja.
Und dadurch hat natürlich das Verhältnis zu dieser russischen Esperanto-Vereinigung sehr gelitten.
Und das wurde dann wirklich zerbrochen und Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre hat die Sowjetunion alle Zahlungen an die Esperanto-Bewegung eingestellt, also an ihre eigene, also an diese Arbeiterbewegung der Sowjetunion. Und das war natürlich für sie sehr schwierig, sie ist deswegen nicht untergegangen, aber das ist sehr kompliziert. Aber die konnten nicht mehr Mitglieder werden in diesen internationalen Organisationen und es gab dann praktisch für sie nur noch den sowjetischen Esperanto-Bund. Und es war eine sehr verzweifelte Situation. Deutschland brach weg, das dauerte nicht lange, dann war ja auch Krieg in verschiedenen Ländern, schon ab 38, 39. Und dieser naive Glaube der Arbeiterschaft international an die Sowjetunion hat damals schon sehr, sehr gelitten in den 30er Jahren. Und hat die Menschen sehr enttäuscht, dass die Sowjetunion ein so zwiespältiges Verhältnis zu der Esperanto-Arbeiterbewegung hat. Die Regie sagt, wie viele Minuten sind da noch?
Es sind noch so 5 Minuten und dann machen wir noch eine Musik und dann ist vor uns Schluss.
Ja,
wir singen ja nicht selbst, das Ding machen, lassen wir
singen. Wir lassen singen, ja.
Der Titel lautet La Maestra, der Meister.
Rigardate della guidanto della tru la maestro hesitas ciu mi restu osculi au ciu mi cedu al amasso iu crias bis 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 i memoras la vortoin de sia propra in la momento de retiricio devus ti la lupi
rekonu la hesiton, la premon de la man, decidu giusta tempe, teri locon alium compa, si priventas la putaron, un varmo cae simpati, cer duboi cae demandoi, sin truda ali. Ciu ella duo, cuplate per patem, vivigas la alian, la ludis au la arlequen.
Liebe Hörer und Hörer, wir haben hier die Esperanto-Welle und Esperanto des Esperanto-Vereins nach Brandenburg. Wir haben gemerkt, wir sind wieder nicht durchgekommen mit dem Thema Esperanto in den Diktaturen, heute die Sowjetunion. Das ist auch sehr kompliziert und ich sagte ja schon, wir muten Ihnen sehr viel zu. Aber wir werden dieses Thema dann doch einmal wieder vertiefen. Es gibt da sehr viele interessante Akzente und das Interessanteste ist, dass man aus der Vergangenheit sehr viele Rückschlüsse auf die heutige Zeit bilden kann und diese Rückschlüsse, die werden wir Ihnen dann das nächste Mal erzählen. Gibt es noch was anzusagen? Wann wird die Sendung wiederholt?
Du kannst schon die Absage machen, es sind schon 58 Minuten.
Ja, mache ich das mal. Sie hörten heute unseren Sendeteil Esperanto-Welle, Wiederholung dieser Sendung am 20.05. um 11 Uhr. Und unsere nächste Esperanto-Welle ist am 8.06.2006.
Ja, in den Uhr. In der nächsten Sendung geht es wieder bunt durch die Esperanto-Welt.
Ja. Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 17.05.2006 war Werner Levin.
Alla monte eterne militanza ci promessa sanctam harmonion.